Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 2.
Um 9:03 mit Reflexe. Das ist neu seit heute. Reflexe nicht mehr um 11 am Vormittag, sondern um 10. Im Dezember 1944 fährt ein Zug mit knapp 1700 Juden aus Bergen-Belsen in die Schweiz ein. Sie sind dank einem Geschäft zwischen Resche Kastner, einem ungarischen Juden, und Adolf Eichmann, dem Verantwortlichen des Vernichtungsprogramms an den Juden, freigelassen worden. Vielmehr freigekauft. Pro Kopf musste Kastner $1000 an die Nazis bezahlen. Unter den Geretteten befindet sich der damals 11-jährige Knabe Ladislaus Lüb. Er hat nun ein Buch über seine Rettung und über Resche Kastner, seinen Retter, geschrieben. Ina Bösch hat ihn zum Gespräch getroffen.
Ladislaus Lüb, Sie sind nicht der Erste, der ein Buch über Resche Kastner geschrieben hat, aber Sie sind der Erste, der ihm sein Leben verdankt und der nun über seinen Retter ein Buch schreibt. Das ist natürlich ein ganz besonderes Verhältnis zwischen Gerettetem und Retter. Ist das der Grund? Was war die Motivation, über Resche Kastner ein Buch zu schreiben?
Ich wollte nicht von Anfang an Resche Kastner rehabilitieren. Ich bin natürlich für ihn voreingenommen, wie Sie sagen, er hat mir das Leben gerettet und wie könnte es dann anders sein? Aber ich wollte schon immer schreiben. Ich war Germanist und Anglist an der Uni und ich habe viel wissenschaftlich gearbeitet und das war schön, aber es ist mir nie ans Herz gegangen, ehrlich gesagt. Als ich pensioniert wurde, habe ich gedacht, na, es ist wirklich Zeit, dass ich etwas schreibe, was mir noch näher liegt als Goethe und Kleist und wer sonst noch. Aber dann war die Frage für mich, dass mir eigentlich nach meiner Meinung nichts Interessantes im Leben passiert ist, außer dass ich 5 Monate als 11-jähriges Kind in Bergen-Belsen im Konzentrationslager verbracht habe. Aber da war wieder das Problem, wenn man ein Buch darüber schreiben wollte, dass ich nicht genug Erinnerungen gehabt habe. Allerdings, es gibt viel Material darüber, Historikern in Archiven, Interviews mit Leuten. Ich habe dann auch Schicksalsgenossen kennengelernt und mit denen diskutiert. Und da ist mir aufgegangen, dass eigentlich meine 5 Monate in Lagern Teil von der Weltgeschichte waren. Und zwar, weil dieser Resche Kastner mit den Nazis ein Geschäft gemacht hat, an dem Himmler beteiligt war, von dem Hitler gewusst hat. Es war also tatsächlich, ich übertreibe nicht, Weltgeschichte. Und das hat mir dann die nötige Größe der Geschichte gegeben, meine kleinen Erinnerungen in einer größeren Perspektive zu sehen. Und das Problem war dann technisch geworden, wie kann man das machen? Und technisch habe ich das gelöst, indem ich die beiden Geschichten parallel führe und hin und her springe. Und anscheinend ist das gelungen.
Es ist tatsächlich gelungen, Ladislaus Lüb. Es sind eigentlich 2 Bücher in einem. Einerseits geht es um Ihr Leben. Es ist ein autobiografisches Buch, aber es geht eben auch um Resche Kastner. Beginnen wir mit Ihrem Leben. Sie sind 1933 in Klausenburg, im damaligen Klausenburg in Siebenbürgen, geboren und haben dann in den 30er Jahren Antisemitismus erlebt. Können Sie ein Beispiel für Antisemitismus geben?
Ja, an sich ist es ja nicht so katastrophal, aber es ist typisch. Ein 4-, 5-, 6-jähriges Kind geht unter einer Flagge vorbei. Man hat in Osteuropa immer beflaggt. Und wenn eine Flagge da oben hängt, will das Kind in die Höhe springen, um an den Fransen zu ziehen. Und jemand hat mich beobachtet, hat mich angezeigt, vielmehr meinen Vater. Mein Vater musste vor Gericht und ist saftig bestraft worden, weil sein Sohn mit 6, 7, 8 Jahren die ungarische Nation beleidigt hätte. Das ist so ein Beispiel.
Eine zweite Station, die ich erwähnen will, ist Bergen-Belsen. Dahin kamen Sie auf dem Transport dann von Budapest in die Schweiz, dank der Rettungsaktion von Resche Kastner, auf die wir nachher zu sprechen kommen. Können Sie ganz kurz einen Eindruck von Bergen-Belsen vermitteln?
Ein Eindruck von Bergen-Belsen für ein 11-jähriges Kind wäre gemischt gewesen. Nämlich als Kind weiß man nicht genau, was da los ist, aber man ist hinter Stacheldraht, wo man eigentlich als 11-jähriges Kind nicht hingehört. Und man ist umgeben von Erwachsenen, die Angst haben, was auch ein elfjähriges Kind mitkriegt, die unsicher sind, die einander bekämpfen, weil sie in solchen Verhältnissen leben müssen. Dazu gehören natürlich Hunger, dazu gehören Kälte, dazu gehört Feuchtigkeit in den Baracken, Ungeziefer. Aber ich muss dazu sagen, in aller Bescheidenheit, ich habe verrückt Glück gehabt. Ich lebe, was ich erlebt habe, ist ganz einfach mit Auschwitz unvergleichlich. Es gehört zu einer anderen Welt.
Nach 6 Monaten kamen Sie in Bergen-Belsen frei und Sie wurden dann mit dem Zug in die Schweiz gebracht. Können Sie sich an Ihre Ankunft in der Schweiz erinnern?
Ich kann mich gut daran erinnern, dass der Zug ungefähr 3 bis 4 Tage durch Deutschland gefahren ist. Wegen Bombenschäden konnte man nicht direkt an die Grenze. Aber dann sind wir doch angekommen, abends, es war schon dunkel, an die Grenze gekommen, so bei am Bodensee, Lindau. Da stand der Zug und hinter uns war Deutschland verdunkelt. Vor uns war der Bodensee. Und noch weiter vor uns, oder auf der anderen Seite vom Bodensee, war die Schweiz. Und das kommt mir ein, wenn man das so erzählt, ist das ein ganz kitschiges Bild. Aber für uns war das alles andere als kitschig. Und zwar die Schweiz war hell erleuchtet. Nicht, weil die Schweizer uns empfangen wollten, sondern weil die Schweizer nach einigen Jahren beschlossen haben, dass es sicherer ist für die Schweiz, sich zu erleuchten, damit die alliierten Bomber sie nicht treffen können, als auch zu verdunkeln wie die Deutschen. Aber uns kam das vor, wirklich wie ein Empfang ins Paradies.
Sie waren dann einige Jahre in diesem Paradies, beziehungsweise in dieser Schweiz, die Ihnen anfänglich wie ein Paradies vorkam. Wie waren diese Jahre in der Schweiz, Ladislaus Löb?
Wir wissen, dass die Schweiz einiges gemacht hat, auf die sie nicht stolz sein kann. Was mich betraf, ich bin der Schweiz dankbar. Die Schweiz hat mir neben Kassner das Leben gerettet. Ich habe persönlich in der Schweiz nicht viel Antisemitismus oder Xenophobie erlebt. Es ist mir passiert, zum Beispiel im Gymnasium in Zürich, wo wir alle auf die Bänke beschmiert haben, dann stand plötzlich neben mir der Klassenlehrer und zu mir hat er gesagt, nicht, was machst du da für Schweinereien? Zu mir hat er gesagt, und dafür genießt du Aufenthalt in unserem Lande. Und solche Sachen gab's. Ich habe als Kind dann doch ziemlich bald eine Art Schweizerdeutsch gelernt und mich angepasst und ich bin ja Doppelbürger. In England komme ich mir sehr als Schweizer vor. In der Schweiz komme ich mir sehr als Engländer vor. Aber das ist wahrscheinlich bei allen so, die in einer solchen zwitterhaften Lage sind.
Nach vielen Jahren in der Schweiz, genauer 1963, sind Sie dann eben aus der Schweiz ausgewandert nach England. Dort haben Sie als Professor an der Universität unterrichtet und mit Ihrer Emeritierung haben Sie sich dann eben an dieses Buch gemacht, an diese Biografie von Rejsö Kassner. Und das ist eben, wie ich eingangs erwähnt habe, eigentlich der zweite oder der Hauptteil Ihres Buches, das nun vorliegt und über das wir reden. Sie haben zuvor gesagt, er sei Ihnen eigentlich näher gewesen als Goethe. Nun ist aber Rejsö Kassner ja eine sehr ambivalente Figur. Er war einerseits als Held verehrt, der eben Menschenleben gerettet hat. Er wurde andererseits aber auch als Verbrecher gebrandmarkt, der mit den Nazis verhandelt hat. Und sogar eben soll er seine Seele, wie es ein Richter in Israel gesagt hat, seine Seele dem Teufel verkauft haben. Ich kann mir vorstellen, dass es für Sie ein ziemlich anspruchsvolles Unterfangen war, dieser Person auch gerecht zu werden. Und dabei fällt auf, wie sorgfältig Sie eben mit den Quellen umgehen, dass Sie wirklich eben ein ausgewogenes Bild anvisieren. Und es fällt auch auf, dass Sie doch mit einem feinen Sarkasmus schreiben. Ist dieser Sarkasmus, was das zu Ihnen gehört, Ladislaus Löb, oder hat sich das bei dieser Biografie, bei diesem Schreiben eben besonders aufgedrängt?
Ich glaube, das gehört zu meiner Persönlichkeit. Ich kann Pathos nicht ausstehen. Ich habe sogar Schwierigkeiten, wenn man von Kassner redet als Held. Wenn man in England wohnt, dann kriegt man immer wieder zu hören, wenn jemand 2 Tore geschossen hat in einem Länderspiel, dann ist das schon ein Held. Wenn jemand eine Katze von einem Baum herunterholt, ist das ein Held. Und ich habe große Zweifel gegen das Wort Held und Heldentum. Aber ich glaube, bei mir ist es einfach immer so, das ist auch etwas Jüdisches und es ist auch eine Art Schutz natürlich. Ich muss einfach, wenn es pathetisch zugeht, muss ich irgendwann mal doch einen blöden Witz reißen. Und ich finde ehrlich gesagt, das ist ein viel wahreres Bild, als wenn man eben pathetisch daherredet und so die Niederungen so tut, als ob es das nicht gäbe. Und sogar im Lager selbst gab es sehr viele komische Momente, das muss man sagen. Im Lager selbst haben wir heitere Momente gehabt, womit ich es nicht beschönigen will. Ja, man sagt, ich bin zynisch. Ich bin theoretisch sehr zynisch. Praktisch falle ich auf jeden rein, aber theoretisch kann ich nichts Pathetisches ernst nehmen.
Rische Kastner war ja Vertreter einer zionistischen Vereinigung, die Kontakte hatte mit anderen jüdischen Untergrundorganisationen, Persönlichkeiten wie auch Sali Meyer, dem Präsidenten des Schweizerischen Israelischen Gemeindebundes. Und Rische Kastner hat sich 1944 mit verschiedenen hohen Nazis getroffen, um von ihnen Juden freizukaufen. Also er hat sich beispielsweise eben mit Adolf Eichmann getroffen oder auch mit dessen Stellvertreter Vizeleni oder auch mit Kurt Becher, der Sonderbeauftragte in Budapest war. Und bei diesen Verhandlungen, bei diesem Tauschgeschäft ging es ja um Ware gegen Juden. Ursprünglich soll die SS bereit gewesen sein, gegen 10.000 Lastwagen und anderes kriegswichtiges Material das Leben von 1 Million Juden zu schonen. Schließlich nach verschiedenen Verhandlungen hat Himmler, dies ließ er dann über seine Männer verhandeln, gegen ein Lösegeld von $1.000 pro Person die Auswanderung von knapp 1.700 meist ungarischen Juden dann bewilligt. Es ist schon irrwitzig, wenn man sich vorstellt, dass eben da auf der einen Seite Rische Kastner und andere Juden saßen gegenüber eines Adolf Eichmann, der ja für die Judenvernichtung zuständig war, oder eben auch eines Kurt Becher, der eine Nazi-Größe war, oder eben auch Eichmanns Stellvertreter. Es ist sehr schwierig, sich das vorzustellen, wie diese Verhandlungen gegangen sind. Und da tauchte natürlich schon die Frage auf, warum haben überhaupt die Deutschen mit Juden, die sie als Untermenschen wahrgenommen und auch bezeichnet haben, warum haben sie mit ihnen verhandelt?
Die eine Erklärung lag an der Stimmung. Und zwar, wir waren immerhin schon im letzten Kriegsjahr und die Deutschen haben gewusst, dass der Krieg verloren ist. Eine andere Erklärung ist folgende, dass die Deutschen selbst sehr wahrscheinlich auf ihre eigene Propaganda hereingefallen sind. Es gab nämlich diese Propaganda bei den Deutschen, wonach die Welt von Juden beherrscht wird. Es gibt diese Weltverschwörung der Juden, die wie Spinnen da in ihrem Netz sitzen, in Amerika, Wall Street und so weiter, und die durch Kapitalismus, die Juden waren Bolschewiken, aber die Juden waren auch Kapitalisten, sie waren alles, und die beherrschten die Welt. Und ich glaube, die Deutschen haben allmählich selbst an ihre eigene Propaganda geglaubt, Eichmann sagen wir. Und Kastner, der, wie ich gesagt habe, ein großer Hochstapler war, hat sich das zu seinen Gunsten gewendet. Er hat sich tatsächlich Eichmann vorgestellt als der Stellvertreter des Weltjudentums. Er hat diese wunderbare Chuzpe gehabt. Er hat also natürlich wie wir alle grässlich Angst gehabt. Als er da in die Höhle des Löwen ging, Eichmann saß da, umgeben von seinen Schergen. Aber er hat das verdrängt, seine Zigarette angezündet und hat gesagt, also ich vertrete das Weltjudentum und bitte verhandeln Sie mit mir. Und Eichmann hat diese Frechheit imponiert.
Sie sagen also, Ladislaus Löb, die Nazis hätten an ihre eigene Propaganda geglaubt. Nun bezeichnen die einen diese Verhandlungen als Kollaboration von Seiten eben von Rische Kastner. Andere sehen es eher als eine überlebensnotwendige Strategie, als einen Kompromiss. Also was sehen Sie diese Verhandlungen? Kollaboration oder Kompromiss?
Keine Kollaboration, sondern wie Sie schon gesagt haben, Kompromisse, Geschäfte, Kooperation bis zu einem gewissen Grad, aber das ist nicht Kollaboration im Sinn des Wortes.
Sie haben zuvor erwähnt, Ladislaus Löb, dass Rische Kastner vielen Vorwürfen ausgesetzt war nach Kriegsende. Einer der Vorwürfe lautete auch, dass er nur seinen engen Kreis von Verwandten und Freunden gerettet hat. Vor allem Menschen aus ihrer Heimatstadt, aus Klausenburg, aus Klutsch heute. Und daraus wurde dann eben dieser Vorwurf formuliert, Kastner hätte seine Leute bevorzugt und die Masse der ungarischen Juden ihrem Schicksal überlassen. Was ist Ihre Meinung zu diesem Vorwurf?
Meine Meinung dazu ist, dass es ganz einfach nicht stimmt. Aus Klutsch kamen ungefähr 388 Menschen und im Ganzen waren wir fast 1700. Klutsch, Klausenburg, Kolozsvár, war die zweitgrößte Stadt Ungarn und darum war es also nicht unproportional. Klutsch war auch die am stärksten zionistische Stadt in Ungarn und organisiert wurde dieser Transport von Zionisten mit einigen Orthodoxen dabei. Dazu kommt nun, was für Leute da dabei waren. Also da waren ungefähr 150 steinreiche Juden, die irgendwie noch Geld hatten. Und die haben für eigentlich fast das ganze Lösegeld für uns bereitgestellt. Denen hat man das Geld abgenommen, ihnen dafür Plätze gegeben, hat sie mit Überredung, mit einiger Gewalt, hat man das Geld aus ihnen herausgepresst. Und die meisten von ihnen waren im Transport. Andere hatten übrigens Angst, mitzukommen. Und die haben Geld gegeben, aber waren nicht mehr dabei. Aber daneben gab es Richtlinien. Da waren zum Beispiel Witwen von Zwangsarbeitern, da waren polnische Waisenkinder, da waren junge Chalutzim, das waren so Pioniere, die nach Palästina fahren sollten, um Kibbutzim zu gründen. Da waren so Leute, die da irgendwie hereingeschlüpft sind, wie mein Vater und ich. Wir waren weder reich noch mit Kastner verwandt, aber mein Vater war ein sehr energischer Mensch. Er hat Augen und Ohren offen gehabt. Er ließ sich zum Beispiel nicht nach Auschwitz verfrachten. Wir sind aus dem Ghetto geflohen und dann in diese Gruppe hineingeschlüpft, wie ich sage. Das waren allerlei Menschen. Andererseits, wenn man sich überlegt, dass man 1700 aus 400.000 rettet, das ist einfach Wahnsinn. Das kann man sich nicht überlegen. Was man sich überlegen kann, man hat hier 400.000, die sind alle dem Tod geweiht. Was mache ich da? Mache ich gar nichts oder mache ich irgendetwas und ich sage, naja, ich rette, was ich kann. Und das hat Kastner gemacht. Es ist eine tragische Wahl, aber es ist eine Wahl, mit der ich persönlich einverstanden bin. Statt dass man sie alle sterben lässt, rettet man, was man kann.
Sie sagen, eine tragische Wahl. Nun war ja eben auch Kastner eine tragische Figur. Sein Leben war eine Tragödie, wie es im Untertitel Ihres Buches heißt. Er war auch eine schillernde Figur und er war eine kämpferische Figur. Nach dem Krieg hat er ja weitergekämpft und da hat er vor allem drei Ziele verfolgt. Einerseits wollte er Adolf Eichmann finden, andererseits wollte er den Großmufti von Jerusalem wegen Kollaboration vor Gericht führen und drittens wollte er die Vermögen von ungarischen Juden wieder zurückgewinnen. Und um diese drei Ziele zu erreichen, sah er vor allem oder unter anderem die Möglichkeit, mit ehemaligen Nazis zusammenzuarbeiten. Und das war einer der Gründe, weshalb er verschiedene eidesstattliche Erklärungen für ehemalige Nazi-Offiziere in Ungarn gab. Und diese eidesstattlichen Erklärungen fielen erstaunlich positiv aus. Insbesondere die eidesstattliche Erklärung, die er in Bezug auf Kurt Becher abgab. Er beschrieb ihn als Judenretter. Und unter anderem dank dieser Erklärung wurde dann Becher auch nach dem Krieg nicht angeklagt. Es ist schon sehr eigenartig, wenn man hört, dass er diese eidesstattlichen Erklärungen abgegeben hat, die so positiv ausgefallen sind. Wie kann man sich das erklären? Wie erklären Sie sich das, Ladislaus Lüb?
Also ich wage nicht zu sagen, dass ich die einzige richtige Erklärung habe. Ich kann sagen, dass zum Beispiel Kastners eigene Tochter eine sehr einfache Erklärung hat. Sie sagt, Becher hat ihrem Vater geholfen, Juden zu retten. Und ihr Vater hätte Becher versprochen, wenn es dir an den Kragen geht, dann werde ich dir helfen. Und er sei ein Gentleman gewesen und hätte sein Wort gehalten. Also ein Gentleman war er halt doch nicht. Eine andere Erklärung ist diese psychoanalytische, ich glaube, es heißt Stockholm-Syndrom, dass der Gefangene und sein Wärter sich irgendwie befreunden. Und Kastner ist ja monatelang mit Becher zusammen, zum Beispiel zu Sali Meyer an die Schweizer Grenze gereist, um zu verhandeln. Und auch Becher hat ihm bei Himmler geholfen. Und da hat sich eine gewisse Freundschaft zwischen ihnen entwickelt. Ich glaube, das ist einfach so. Aber ich glaube, die Gründe, die Sie genannt haben, diese drei Gründe, die Sie genannt haben, die wiegen schwer.
Es handelt sich wirklich um eine tragische Figur und eine sehr tragische Geschichte. Die Tragödie von Richard Kastner erreicht dann in den 50er Jahren in Israel ihren Höhepunkt. Es ist so, dass Richard Kastner 1947 nach 2 Jahren in Genf nach Israel ausgewandert ist. Dort hat er sich den Sozialdemokraten angeschlossen. Er wurde dann auch Regierungssprecher der Mapai-Regierung, also der sozialdemokratischen Regierung. Und in den 50er Jahren wurde er Opfer eines Pamphletenschreibers, wenn ich das mal so nennen darf. Der hat ihm öffentlich vorgeworfen, dass er eben mit den Nazis kollaboriert hat. Kastner hat dann über andere diesen Pamphletenschreiber zu einem Ehrverletzungsprozess gezwungen. Im Verlaufe dieses Prozesses, der sich eben gegen diesen Schreiber gerichtet hat, wurden dann plötzlich die Spieße umgekehrt. Und nicht mehr der Schreiber, der ihm Kollaboration vorgeworfen hat, sondern Kastner selbst wurde der Angeklagte. Und das Urteil hielt dann auch fest, dass er mit den Nazis zusammengearbeitet hat, dass er also tatsächlich ein Kollaborateur war, dass er indirekt am Morden beteiligt war, dass er sich an der Beute bereichert habe und so weiter und so fort. Und vor allem auch, dass er eben Kriegsverbrecher gerettet habe. Es ist wirklich ein ungeheuerliches Urteil. Wie muss man sich erklären, dass es zu einer solchen Art von Urteil kommen konnte?
Ich glaube, dazu muss man sich die Stimmung in Israel damals vergegenwärtigen und auch in den paar Jahren davor. Die Juden in Palästina, als es damals noch war, mussten untätig zuschauen, wie ihre Brüder und Schwestern in Europa abgeschlachtet wurden. Sie konnten ja nichts dagegen unternehmen. Und wie reagiert man da? Man reagiert mit schlechtem Gewissen. Aber man reagiert auch, indem man das schlechte Gewissen irgendwie auf die Opfer projiziert und mit den Opfern ungeduldig wird. Warum wehrt ihr euch nicht? Dass man dann nur die bewundert, die wenigen, die sich wehren konnten, zum Beispiel im Warschauer Ghetto, die haben sich gewehrt, aber waren alle tot. Die anderen, die versucht haben zu überleben, durch sich ducken, durch Geschäfte, durch Kompromisse, die haben die israelischen Juden verachtet, weil sie sich eben nicht gewehrt haben. Und es gab in Israel zwei Seiten. Es gab die gemäßigten, sozialdemokratischen, wie man es in Europa sagen würde, die Briten durch Verhandlungen loswerden wollten. Auf der anderen Seite gab es die Revisionisten, die sie mit Gewalt loswerden wollten, bis zu Terrorismus. Dieser Pamphletschreiber Grünwald hat einen Anwalt gefunden, der sehr aktiv in der revisionistischen Partei war, einen gewissen Herrn Tamir. Und Tamir hat sofort gemerkt, dass dieser Prozess für ihn eine wunderbare Gelegenheit war, die Amapai-Regierung zu erschüttern. Und eben, wie Sie gesagt haben, er war sehr schlau. Es ist ihm gelungen, Kastner als Angeklagten umzufunktionieren. Aber der Richter, ich will nicht sagen, dass er gerade bestechlich war, aber der Richter lehnte auch nach der revisionistischen Seite. Und als Tamir nachweisen konnte, dass Kastner einen taktischen Fehler gemacht hat, nämlich er hat diese eidesstattliche Erklärung für Becher geleugnet, da sah man, ich war ja nicht da, aber es wird von allen Beschreibungen klar, in dem Moment hat sich der Richter umgedreht und Kastner kein Wort mehr geglaubt. Und daher kam dieses ungeheure Urteil mit der ungeheuren Begründung. Ich meine, sonst sieht man den Satan nicht immer im Gerichtssaal und man kann das nur so erklären.
Nach diesem ungeheuerlichen Urteil dauerte es dann nicht lange, dass Richard Kastner auf offener Straße umgebracht worden ist. Das war 1957 und zwar von einem israelischen Fanatiker. Das war dann das Ende dieser tragischen Biografie. Sie schreiben, dass der besagte Prozess, von dem wir nun gesprochen haben, dass dieser Prozess in der israelischen Politik in einem gewissen Sinne ein Wendepunkt war. Seither habe sich die israelische Politik nach rechts gewandt. Und zwar sagen Sie, schreiben Sie, dass es unmittelbar nach dem Prozess in der Knesset zu einem Misstrauensvotum gekommen sei gegen die Mapai-Regierung, danach eben zum Niedergang der Mapai und zum Aufstieg später dann des Likud. Kann man wirklich diesem Prozess so viel Gewicht beimessen, wie Sie das tun?
Ich glaube, man kann. Und zwar man kann Erstens, weil die Gefühle in Israel sehr, sehr stark waren. Und dazu gehört auch, dass nicht nur Kastner, sondern ungefähr 700 aus diesen 1700 Menschen bald nach dem Krieg nach Israel ausgewandert sind. Und die haben sich nicht als Helden betrachtet wie Kastner, aber sie haben auch nicht erwartet, dass man sie mit Hass und Verachtung empfängt. Das war aber der Fall. Sie mussten sich dann sehr bald praktisch verstecken, nicht gewagt zu sagen, dass sie in diese Gruppe gehören, weil man sie so gehasst hat. Das so als Beispiel für die Stärke der Gefühle in Israel. Dann muss man dazu sagen, dass dieser Prozess von Kastner die erste Gelegenheit war, wo in der israelischen Öffentlichkeit der Holocaust offen besprochen wurde. Und der Holocaust ist natürlich, ohne Holocaust hätte es gar kein Israel gegeben. Holocaust ist so das bestimmende Erlebnis der Juden im 20. Jahrhundert. Das war nicht einfach so ein Betriebsunfall, das war so etwas Grundlegendes. Und darum kann man sagen, dass dieser Prozess tatsächlich, wie ich schreibe, zu einem grundlegenden Wandel in der israelischen Gesellschaft geführt hat.
Wie ist die Reaktion heute auf eine Figur wie Rische Kastner?
Die Reaktion ist heute noch so, dass er sehr viele Feinde hat, immer noch. Das habe ich schon gesagt, dass die Geretteten überhaupt Angst gehabt haben, jahrzehntelang zu sagen, wer sie waren. Allmählich gab es Gruppen unter den Geretteten, die versucht haben und versuchen, Kastner zu rehabilitieren. Es gab Vorstöße in Haifa, in Tel Aviv, wollten Gruppen es durchsetzen, dass man eine Straße nach Kastner benennt. Und das war beidemal schon fast so weit und da hat jemand irgendwie das wieder gestoppt. Man hat einen kleinen Wald nach Kastner genannt und der Wald ist nur ein Dreckhaufen. Es gibt also Leute, die sich bemühen. Es gab auch Leute, die sich bemühten, Kastner in Yad Vashem anerkennen zu lassen. Das ist jetzt soweit. Also allmählich gibt es doch immer mehr Gruppen, immer mehr Gelegenheiten, wo man doch Kastner anerkennt. Aber immer noch die Anti-Kastner-Brigade erhebt immer wieder den Kopf, wenn man Kastner erwähnt.
Ihr Buch ist ja auf Englisch erschienen, das heißt, es kann auch in Israel von vielen Leuten gelesen werden. Wie wird es denn in Israel aufgenommen?
Ich muss lachen, die Antwort ist gar nicht. Mein Buch ist auf Englisch erschienen, auf Finnisch, auf Ungarisch, auf Chinesisch und auf Deutsch, von mir selbst neu geschrieben. Und in Israel habe ich bis heute keinen Verleger gefunden. Meine englischen Verleger, die auch meine Agenten sind, haben versucht und versucht, und bis jetzt haben alle englischen Verleger Nein gesagt. Ich weiß nicht warum. Im Moment liegt es bei Yad Vashem und ich hoffe, das ist so meine letzte Hoffnung. Warum das der Fall war, ob die Israelis doch sagen, ja, wir wissen es besser. Wie es bei Erich Kästner heißt, keiner wusste es, aber jeder wusste es besser. Und die Israelis können natürlich, es ist möglich, dass sie sich auf diese arrogante Art gegen mich verhalten. Es könnte sein, dass es immer noch ein heißes Thema ist, also brisant ist. Es könnte sein, ganz einfach, die Verleger müssen an Gewinn denken. Und sie sagen sich, das ist heute kein großes Geschäft. Aber Tatsache ist, dass bis jetzt kein Verleger sich gefunden hat, das Buch herauszugeben auf Hebräisch.
In der Hoffnung, dass Ihr Buch, Ladislaus Löb, Ihr Buch über den Judenretter Rische Kastner einen hebräischen bzw. israelischen Verlag findet, sind wir zum Ende gekommen unseres heutigen Gesprächs. Ich danke Ihnen ganz herzlich.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.